Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, es ist eine große Ehre für mich, heute vor Ihnen zu stehen und über ein Thema zu sprechen, das die Essenz der Poesie und ihrer tiefgreifenden Bedeutung für unser Leben und unsere Welt verkörpert. Den Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Die Poesie ist eine Kunstform, die seit Jahrhunderten die menschliche Seele berührt und inspiriert hat. Sie spricht zu uns auf einer Ebene, die über die schlichte Wahrheit hinausgeht und drückt oft das aus, was in unserer Seele wahrhaftig ist. Doch was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit? Die Wahrheit, meine Damen und Herren, ist eine objektive Realität. Sie ist messbar und nachprüfbar. Sie kann durch Fakten und Beweise gestützt werden. Die Wahrheit ist das, was unveränderlich ist, egal wie sehr wir uns bemühen, sie zu verbergen oder zu verfälschen. Sie ist das, was vor unseren Augen liegt und vor jedem, der sucht, gefunden werden kann. Die Wahrhaftigkeit hingegen ist eine subtilere, aber nicht weniger wichtige Qualität. Sie bezieht sich auf das, was in unseren Herzen und Seelen lebt, auf das, was wir als wahr empfinden, selbst wenn es nicht immer mit der objektiven Wahrheit übereinstimmt. Die Wahrhaftigkeit ist das, was wir empfinden, wenn wir Kunst in all ihren Formen erleben. Sie ist das, was uns bewegt, wenn wir Poesie lesen oder hören, wenn wir Musik hören oder ein Gemälde betrachten. Die Wahrhaftigkeit drückt das aus, was in uns resoniert und unsere tiefsten Emotionen und Gedanken weckt. In der Poesie verschmelzen diese beiden Konzepte oft miteinander. Ein Gedicht kann auf den ersten Blick nicht der objektiven Wahrheit entsprechen, aber dennoch die Wahrhaftigkeit unserer menschlichen Erfahrung einfangen. Es kann uns die Welt des Dichters eintauchen lassen und seine Freuden und Schmerzen spüren lassen, selbst wenn diese nicht unseren eigenen Erfahrungen entsprechen. In der Poesie finden wir eine Brücke zwischen der harten Wahrheit und der Wahrhaftigkeit unseres Inneren. Die Poesie lehrt uns auch, dass die Wahrheit nicht immer in den Fakten liegt, sondern oft in den Nuancen und Facetten unserer Existenz. Sie erinnert uns daran, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern viele Wahrheiten, die von unserer Perspektive und Erfahrung geprägt werden. Die Poesie erlaubt es uns, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und die Wahrhaftigkeit in diesen vielfältigen Perspektiven zu entdecken. In einer Welt, die oft von polarisierten Ansichten und harten Fakten beherrscht wird, erinnert uns die Poesie daran, dass es in unseren menschlichen Erfahrungen mehr gibt als das, was wir sehen und messen können. Sie ermutigt uns, in unsere eigenen Herzen und Seelen zu schauen und die Wahrhaftigkeit dort zu finden. Sie erlaubt uns, Mitgefühl für andere zu entwickeln, deren Wahrheit von unserer eigenen abweichen mag. In diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen, die Poesie zu schätzen und zu feiern, nicht nur als eine Kunstform, sondern als einen Weg, die Wahrhaftigkeit in unserer Welt zu entdecken. Lassen Sie uns die Poesie nutzen, um die Brücken zu bauen, die uns verbinden, und die Unterschiede zu überbrücken, die uns trennen. Denn in der Poesie finden wir nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Wahrhaftigkeit unserer menschlichen Existenz. Vielen Dank. Diese Rede wurde geschrieben von ChatGPT 3.5 am 14.09.2023 nach der Aufforderung: Schreibe eine Rede zur Poesie mit dem Thema Unterschied von Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Das Reservat, worin haust die Poesie, und im Spiegel haust der Mensch. Die innere Wahrheit des Gedichts ist ein fremdes Tier. Das Tier hat zwar eine tierische Gestalt, ähnelt aber der Sorte von Menschen, die Tieren ähneln. Das Innere solcher Menschen ist nach außen gekehrt. Sie tragen ihr Glück wie auch ihr Verderben im Gesicht. Ihr Körper stellt die Summe ihrer Laster dar, der negativen wie auch der positiven. Krankheit, Gesunden, Misserfolg, Verzückung, Erregung, Taumel, Passion, Leiden, Neigung, Rausch, Entbehrung. Hinzu kommen Bewegungen, Dynamik, der taumelnde Gang nach dem Überbringen einer entscheidenden Nachricht, der verzückte Augenaufschlag beim Hören des erhofften Kompliments, das rauschhafte Öffnen und Schließen der Hände der unglücklich Verlassenen in Momenten, in denen sie ihre Einsamkeit begreifen, der in Falten eingebrannte Misserfolg harter Arbeit, die naive, glatte Haut der Gesunden, die bei jedem Lichteinfall stets im richtigen Maß vornehm verblasst oder glänzt, wie um zu sprechen. Beim Tier innere Wahrheit verhält es sich komplexer. Nicht jede Regung ist der Erscheinung ablesbar. Etwas Dunkles liegt der Gestalt inne, ein dunkles Knäuel, das dunkel strahlt und älter ist als ein Menschenleben, älter gar als das Zeitalter des Menschen. Es lohnt sich, das Knäuel zu streicheln. Das Knäuel entwirrt sich, macht sich los, aufgeknotet, aufgedröselt, im besten Sinne auseinandergerissen, gelöst. Spricht es die einzige Rede, die wahr scheint. Es verrät seinen Namen, Sachra. Der Name wurde von keinen Eltern vergeben, schon gar nicht von einem Gott. Das Knäuel selbst wählte den Namen für sich aus. Es ist ein winziges, armes Knäuel, das offen daliegt, aber in ihm pulsiert die Kraft des Worts. Die Kraft des Worts hat kein Anliegen, keine Richtung, keinen Verstand. Wenn ein Ziel auftaucht, trifft sie dennoch. Was aber ist das Ziel? Was taucht auf und nimmt seinen ersten Atemzug an Luft? Was war nicht bereits immer da, sondern existiert nur plötzlich, auf Abruf, bei Bedarf, birgt beim Erscheinen den Hauch des Verschwindens? Wen durchbohrt der Pfeil des Worts immerzu neu? Ich bin Zlata, stellt sie sich vor. Ich erhielt den Namen bei meiner Geburt. Ich lebe und sterbe fortwährend hin, und mit jedem meiner Tode wird mein Name vergessen. Sie zieht den Pfeil des Worts aus ihrem Rumpf, leckt die Wunde sauber, die augenblicklich verheilt, und putzt ihr Fell. Zlata. Zlata hat riesige Ohren und eine winzige Nase. Sie hat eine wunderschöne hohe Stirn, kreisrunde Augen und Haar wie Kronen von Ahornbäumen. Wer sie ansieht, verwandelt sich von Stein zu Fleisch. Sie ist die Gegenspielerin des Sumpfs des Verstumpfens, das Seiende, wie es ist, das unverschlüsselte, rohe Leben. Eben das, was geschieht, unabhängig von der Perspektive, egal ob im Richtstrahl oder abseits des Blicks. Zlata unterliegt keiner Deutung, denn sie muss nicht gedeutet werden. Sie ist nicht das Taumeln des Gangs nach dem Überbringen der Botschaft, sie ist die Botschaft. Ganz im Osten, wo die Sonne, wenn sie aufgeht, weiß ist wie Schnee, liegt an einer Klippe ein Skelett eines großen Vogels. Das ist Sachra. Aus den Gebeinen wachsen Sonnenblumen. Neben dem Skelett liegt die Karosserie eines ausgebrannten Panzers. Das ist Zlata. Aus ihr wächst eine Flamme. Genau jetzt steht die Sonne im günstigen Moment und der Schatten des ehemaligen Vogels könnte in größter Länge auf den ehemaligen Panzer fallen. Doch die Flamme lodert zu grell. Das Licht verschluckt die Dunkelheit, das Leben verschluckt das Wort. Zwei Menschen bedienen den Panzer. Der eine lenkt, der andere schießt. Der Panzer patrouillierte an der Grenze und sollte die Menschen vor den Metaphern bewahren. Der Fahrer lenkte gen Osten, der Schütze schoss gen Süden. Der Fahrer lenkte gen Westen, der Schütze schoss gen Norden. Schließlich lenkte der Fahrer den Panzer an eine Klippe, damit sich der Blick des Schützen bis weit zum Horizont erstreckte. In der Wolkendecke über ihnen klarte eine winzige kreisrunde Öffnung auf und ein Körper fiel durch die Öffnung auf sie hinab. Ein Marschflugkörper mit dem Namen Iskander 9K-720 fiel durchs Loch auf den Panzer und zerriss die Körper des Fahrers und des Schützen mit den Namen Matvi und Katerina Ivanivna. Der Panzer bewahrte die Menschen für eine kurze Zeit vor den anderen Menschen. Weil Mord keine Metapher ist, bitte ich um eine Minute Ruhe. Die Zeit verging. Und die Metapher befiel als Krankheit die Bilder. Der Mensch macht sich ein Bild von sich selbst und schreibt ein Gedicht mit den wahrsten Worten, die er kennt. Doch das Knäuel will sich nicht recht fügen, verknotet sich zurück in seine ursprüngliche, undurchsichtige Gestalt. Das Tier innere Wahrheit verschluckt das Knäuel und gibt sich den Deutungen frei. Warum? Warum schon wieder? Ich wende mich ab, ich drehe mich, ich lüge mich an, ich will verstehen, ob Bild und Gegenstand voneinander trennbare Wesen sind. Und wie zynisch ist es, in Karosserien brennender Panzer Vogelskelette zu erkennen. Sachra trifft Zlata ins Mark, doch Zlata bleibt unverwundet, denn Wunden verlangen Dauer Und Zlata wird immerzu wiedergeboren im Moment, in dem sie stirbt. Das Senden und Empfangen des Falls entlockt beiden Neugierde und sie kommen miteinander ins Gespräch. Das Leben schlägt das Gedicht, sagt das Gedicht. Nein, wir sind ein und dasselbe, sagt das Leben, ein und dieselbe. Nicht immer, sagt das Gedicht. Da gibt es die Wahrheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wahrhaftigkeit. Die Wahrheit mag sich im Stil ausdrücken, die Wahrhaftigkeit findet sich hingegen in der Form. Wo die Wahrheit privat ist, ist die Wahrhaftigkeit persönlich. Das Leben überlegt. Wir haben eine Autorin, die an einem Gedicht schreibt. Die Autorin verfügt über ausgezeichnetes Handwerk. Die Form, die sie als Abbild, als Repräsentation für den Gegenstand findet, den sie bearbeitet, ist organisch. Form und Gegenstand werden als einziges, greifbares, wahres Gebilde. Beim Schreiben des nächsten Gedichts verlässt sie sich auf die gefundene Form und führt das noch einige Male über einige Gedichte fort. Es entsteht ein Zyklus. Kann das ein Zyklus wahrhaftiger Gedichte sein, wenn die Form ursprünglich einen einzigen, anderen, kleinen Gegenstand beschrieb? Das Gedicht? Möglich wär's, mit Abstrichen. Eine Wahrheit fände Platz, die eine neue Aussage treffe, über die Autorin und ihr Verhältnis zum Fund. Wie lange ließe sich so weiterschreiben, fragt das Leben. Auf ein Buch gesehen oder noch schlimmer, auf ein Werk, verkäme die Form nicht zum Stil? Immer mehr, immer weiter schriebe die Autorin an sich selbst. Stil ist Narzissmus, Stil ist Selbstbelügen. Er kann weder wahrhaftig sein noch klug. Sachra stimmt zu. Autorinnen, die den Gedanken verfolgen, an einem Werk zu schreiben, sollten umso mehr bei jedem Buch, bei jedem neuen Gedicht auf die Suche nach der wahrhaftigen Form des Gegenstands gehen und ihren Stil immer und immer aufs Neue vergessen, sagt Zlata. Wir sind uns im Grunde einig, sagt Zahra. Über die Dauer zeigt sich, wie standfest die Wahrheit war, die auf kurze Sicht strahlend glänzte. Genauso könnte sich bloß das erste Gedicht der Autorin als wahrhaftig entpuppen, das restliche Werk, wie gut auch das Handwerk sein möge, als plumper Manierismus, Manie. Manie, sagt Zlata, Manie liegt gleich neben der Metapher. Wo das Leben ist, brennt es. Es brennt unmetaphorisch in realen Flammen. Für Manie ist dort kein Platz. Märchen, Königin der Metaphern. Nirgendwo findet sich die Metapher so auf die Spitze getrieben wie im Märchen. Im Märchen unterliegt die Metapher dermaßen fest ihren Funktionen als Symbol, Chiffre und Repräsentation, dass jeglicher durch sie chiffrierte Inhalt noch offener daliegt, als wäre er bar formuliert. Hier öffnen steht in roten, fettgedruckten Lettern auf einem Schild neben dem Schloss. Der Schlüssel hängt am dicken Faden von der Decke bis unters Schlüsselloch. Er passt so herrlich hinein und lässt sich so überaus leicht drehen, dass die Verschlussvorrichtung fast wie von selbst aufschnappt. Die Übertragung des Gesagten in eine bildliche Ebene, eigentlich doch eine Verschlüsselung, lenkt den Blick so stark auf die verschlüsselte Substanz, dass der Aufwand beim Entschlüsseln eine in dieser Form konzentrierte Sicht eröffnet, die ohne die vorher eingebrachte Arbeit und Suche unwahrscheinlich gewesen wäre. Das Märchen in der Kunst, das Märchen in der Literatur und im Gedicht wird gern missverstanden als Mittel, um unaussprechliche Inhalte sagbar zu machen. Die Szenerie, die Konstruktionsweise von Märchen, wird oft dergestalt dargestellt, dass es eine Schichtung gäbe. Schichten, Anhäufungen von Erzählebenen und Bewusstseinsebenen und darin enthaltenen Objekten. Ein häufig genutztes und besonders schwaches Narrativ ist dabei ein unaussprechlicher, undenkbarer, oft traumatischer Kern, Vehikel, der sich in den oberen Schichten des Bewusstseins kämpft und dabei Schichten von Repräsentationen durchwandert, die als Abstraktionsebenen, Motor, seine wahre Gestalt empfangbar und bewusst machen. Traumatisierte SprecherInnen müssen für das Bild herhalten, das Bedürfnis, ein Trauma öffentlich zu machen oder zumindest im Gedicht neu zu durchleben, muss ihnen dafür angedichtet werden. Ist kein akutes Trauma festzustellen, wird ein geschichtliches bemüht. Das Phänomen des intergenerationellen Traumas hält Einzug. Auf der einen Seite die schwachen DichterInnen, auf der anderen die starken LeserInnen, die den DichterInnen mit Absolutionen Trost spenden. Auch andersherum gedacht bleibt die Dynamik ein Machtgefälle. Die starken DichterInnen arbeiten am tröstenden Werk. Das Modell fliegt an fehlender Augenhöhe auseinander. Dagmärchen vom Aal von Dagmara Kraus. Größenwahnfabel. Es kam ein Aal zu einem Maler. Bitte male ein Porträt von mir. Ein Memento wünsch ich, ziehe, Arm, Kerze, Schädel, bloß nicht kahler. Haare, Paar, wo Haare fehlen, verwirrs Toupet auf der Tonsur. Dass ich ja mit Tolle schwirre, schirr mir nicht die Graumilkur. Führ den Blick weg von den Gräten, mal mich füllig um die Hüften, schiele nicht zur dürren Käthe, Klüfte, Tüftle, dufte, Klüfte. Stell mich da mit beiden Nasen, Kassopie schnitz ich was ab, verschlanke mir die Fischschwimmblase, bitte, bitte nicht zu knapp. Den Fohmeer schärfe, Aal vermehr, ich möcht kein Bodengucker sein, himmelnd blicken in die Wolken, schweifen über Molken rein. Ein Halal-Aal wär ich zu gern, mit Sauberkleid, das tu mir an, aus Saragossa kam Sargasso fern, schmucke, schier ein Glanzfasan. Sackmaul keins, hübsch Tütenmund, hab abgeleicht, ohne zu sterben. Den Aalpokal dafür bekund, steht es mir zu erben. Skandalo-Aal und Randals-Aal, ein Sandaalbild von einem Aal, Madonnen Goldgrand-Gruppi will und drauf paar Brotschalen. Alabe-Aal, Aalaugenweide, Krakels, Makrüm, Makrelen, Jalla, Lilekka, Vitibi, nur Skift nicht verhehlt. Dem Buntgarn der Bälte bald Bratmarinade. Blecke ich, Bricke und Braun. Ein fickriger Seehund für drei Schuppen häkelt, wo ich aus dem Kilt kiek und raun. Ich bin der über Aale alles kann. Ich bin der kahle Aale Strahlemann. Und beton mir ja die Monoflosse, am Aalpo die stell nicht so aus. Die erste schwamm um Nilkolosse, die zweite küss mir Sankt Kolaus. Und der Seemooraal von dem Gericht, man moors mal Morseealmus ins Gedicht. Und das Wort Gedicht ist hier in Morse-Alphabet geschrieben am Ende. Ein Gegenangebot zu Hierarchie und Machtgefälle liefert Dagmärchen vom Aal, Größenwahnfabel von Dagmara Kraus. Das Mittel, um eine gleichberechtigte Koexistenz zwischen Autorin und LeserInnen herzustellen, ist Humor. Eine noch interessantere Wirkung gesellt sich hinzu, die gleichberechtigte, friedliche Koexistenz der Autorin mit ihrem Schreib-Ich. Das Gewicht der Mutterschaft drückt sich folgendermaßen aus. Hab abgeleicht, ohne zu sterben. Den Aalpokal dafür bekund, steht es mir zu erben. Körperverunsicherung bis zur Essstörung und Sexualität klingen so. Führ den Blick weg von den Gräten, mal mich füllig um die Hüften. Schiele nicht zur dürren Käthe, Klüfte, Tüftle, dufte, Klüfte. Ob das sprechende Ich in diesem Gedicht ein traumatisiertes ist? Nicht einmal, ob es in der Vergangenheit jemals eines gewesen ist, lässt sich beantworten. Sollte grausamer Inhalt in irgendeiner Form im Gedicht stecken, ist er durch maximale Bewusstmachung bis zur Unkenntlichkeit, bis zum Unbewussten verkehrt. Durch Freude am Spiel delegitimiert, durch Metaphernüberfluss entbildlicht. Das Leben mag von Dauer sein, aber die Dauer ist kurz. Was Dagmara Kraus hier lehrt, ist, dass Kürze einerseits Freiheit bedeutet und andererseits Werthaftigkeit. Das Gedicht entbindet nicht von Zweifeln, es fordert Zweifel heraus. Die grundsätzliche Szenerie des Gedichts, ein Aal geht zu einem Maler und bittet um ein Porträt, während er vorgibt, wie er sich auf dem Porträt dargestellt wissen will. Die Chiffre, ein Ich malt bzw. beschreibt den LeserInnen im Gedicht ein Selbstporträt als Aal. Ein Gedicht legt LeserInnen seine Poetik offen. Es sagt, nimm alles Kindliche ernst, denn alles Erwachsene ist per se Nonsens. Da es simuliert und bloß das eigene Kindsein verstellt. Nimm die Reime ernst, wie die Komposita. Spiele klug mit dem Klang und lass dich dabei treiben, solange du weißt, wie du dich zu verankern hast. Mehrsprachigkeit, Kulturenvermischung, das alles gehört dazu und ist erstrebenswert, um Erkenntnis zu gewinnen. Sehr viel Botschaft für ein kleines Märchengedicht, das sich beinahe anschickt, als Kindergedicht gelten zu wollen. Bis hin zur Moral im Schlussvers, der, obwohl er im Morsealphabet geschrieben ist, unter anderem über den Reim einfach erschließbar ist, als das im Morsealphabet geschriebene Wort Gedicht. Die didaktische Moral eines Märchens auf so feine Weise gesponnen, dass sie sich tief in die Gehirnwindungen einschleicht. Das Gedicht befähigt seine LeserInnen der Morsesprache, indem es sie die eigene Bauweise von Anfang bis Ende nachverfolgen und dabei nachvollziehen lässt. Es bringt uns scheinbar ganz am Ende eine Sprache bei und in dem Moment lüftet sich der Nebel. Nicht erst am Ende, sondern von Anfang an lehrte uns das Gedicht die durch zahlreiche Sprachen und einen tiefen interkulturellen Wissensschatz angereicherte Sprache der Autoren. Die zuletzt erlernte Morseschrift ist nichts anderes als der didaktische Wink mit dem Zaunfall, der durch seine organische Einbindung keinerlei pädagogische Verkürzung und Simplifizierung zulässt. Es ist die ehrliche Unterhaltung der Autoren mit ihrem Inneren, die zu einer Unterhaltung auf Augenhöhe mit LeserInnen gerät. In Robert Frosts Stopping by Woods on a Snowy Evening findet sich Wald als Symbol für die Isolation und die Suche nach innerer Ruhe. In Lord Byrons She Walks in Beauty wird eine Frau als Märchenprinzessin beschrieben, die innere und äußere Schönheit verkörpert. Anne Saxtons Gedicht Cinderella ist eine tiefgründige und düstere Version des Aschenputtelmärchens, in dem sie die dunklen Aspekte der Geschichte erkundet. Sie wiederholt das Prinzip in Briar Rose mit Dornröschen. Adrienne Rich verwendet das Schneewittchenmärchen als Grundlage für ihr Gedicht Snow White and the Seven Dwarfs, um feministische und soziale Themen zu behandeln. Margaret Atwood hat das Märchen der kleinen Meerjungfrau in ihrem Gedicht The Little Mermaid neu interpretiert und betrachtet darin die ursprüngliche Geschichte und ihre Konsequenzen in einem modernen Kontext. Ulrike Dresner zeigt in einem Langgedicht die Odyssee in einem neuen Licht und verschiebt den Fokus. Sie stellt Penelope als Handlungszentrum und macht Penelope, Meer und Wellen zu Hauptprotagonistinnen. Die Rolle des Märchens wandelt sich mit den gesellschaftlichen Umständen. Mit ihr die Rolle der Metapher. Gesellschaftlicher Wandel entspricht allerdings keiner chronologischen Entwicklung. So sind der Nutzen und die Chancen, die eine Verwendung des Märchenmaterials bietet, äußerst sprunghaft und ihren Deutungen bedürfen permanenter Überprüfung und Neubewertung. Was kann die Metapher als Überblendung eines in Flammen stehenden Panzers mit einer aufblühenden Sonnenblume leisten, während Panzer in dem Land brennen, das die Sonnenblumen als Markenzeichen, als Symbol trägt? Die Antwort muss ungeklärt bleiben. Selbst zeitlicher Abstand zum Gegenstand wird kaum eine zufriedenstellende Perspektive liefern. Eine zeitgemäße Verwendung des Märchens, wie diejenige von Dagmara Kraus in Dagmärchen vom Aal, Größenwahnfabel, steht dabei politischen Missbrauchsversuchen wie demjenigen des russischen Regime-Pseudokritikers Viktor Jerofejew, der über Russland behauptet, es sei ein Land ohne Geschichte, die Geschichte des Landes sei eine Geschichte von Märchen und damit das Märchen bis zum Massenmord verzerrt, diametral gegenüber. Ein Bild unterliegt einer Perspektive und repräsentiert rückwirkend deren Findung. Es kann Unaussprechliches sagbar machen. Es kann, wie im Fall Jerofejews, dazu missbraucht werden, um Unaussprechliches zu vertuschen. Unvermeidbar erscheint am Ende des Märchens die Moral und wir können froh sein, wenn die Moral um sich weiß. Und der Seemoral von dem Gericht, man mors mal Morsealmus ins Gedicht. Die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug. Telephos ist der Sohn des Herakles und der Auge, einer Priesterin der Athene. Auges Vater, König Aleos, war in Delphi geweissagt worden, dass sein Sohn der Auge die eigenen Onkel, Auges Brüder, töten würde, weshalb er Auge mit einem Keuschheitsgelübde als Priesterin der Athene verwahren will. Aleos glaubt, seine Tochter im Tempel der Athene gut versorgt zu wissen. Er droht sie zu töten, sollte sie ihr Keuschheitsgelübde verletzen. Als aber der durchreisende Herakles von Aleos gastfreundlichem Tempel der Athene bewirtet wird, überrascht er Auge, die gerade ihre Kleider an der Quelle des Tempels wäscht, und vergewaltigt sie. Auge wird schwanger, gebiert das Kind, Telephos, im Geheimen und versteckt es im Tempelbezirk, was Athene missfällt. Pest und Hungersnot kommen über die Stadt. Aleos entdeckt die böse Tat und zehrt seine Tochter auf den Marktplatz der Stadt. Auge beteuert ihre Unschuld, der Vater glaubt ihr nicht. Allerdings scheut er sich, sie zu töten, und überbringt sie König Nauplios, der sie ertränken soll. Dieser heißt sie in einer Truhe steigen, die auf hoher See ausgesetzt wird. Die Truhe wird in Mysien an Land gespült, wo König Teutras Auge bei sich aufnimmt und adoptiert. Telephos hingegen wird auf dem Berg Parthenos ausgesetzt, wo er von einer Hirschkuh gesäugt und von Hirten aufgezogen wird. Das Orakel von Delphi schickt Telephos auf die Frage hin, wer seine Eltern seien, nach Mysien, wo er bei König Teutras schließlich seine Mutter findet. Doch erkennt niemand, dass sie Mutter und Sohn sind. Nachdem er für Teutras gekämpft hat, gibt dieser ihm seine eigene Mutter zur Frau und macht ihn zu seinem Nachfolger. Als auf dem Zuge gegen Troja die Hellenen versehentlich Mysien angreifen, werden sie von Telephos besiegt, dieser aber von Achilles mit dessen Speer verwundet. Da die Wunde nicht heilt und das Orakel verkündet, dass sie nur derjenige heilen könne, der sie geschlagen habe, wendet sich Telephos nach Argos, um dort Achilles in Agamemnons Palast aufzusuchen. Er raubt Orestes, den kleinen Sohn Agamemnons, aus der Wiege und droht, das Kind zu töten, wenn ihm keine Hilfe zuteil würde. Nach dem Einwand des Achilles, übrigens die ganzen Namen sollen verwirrend sein, nach dem Einwand des Achilles, dass er sich auf dem Gebiet der Medizin nicht auskenne, verfällt Odysseus auf die Idee, der Orakelspruch könne auch so gemeint sein, dass nicht Achilles, sondern dessen Speer der Verursacher der Wunde sei und sie daher auch heilen könne. Daraufhin führt abgeschabter Rost der Lanze, der in die Wunde gelegt wird, tatsächlich zum gewünschten Erfolg. Ovid spielt darauf an, wenn er Achilles sagen lässt, er habe Telephos zweimal die Wirkung seiner Lanze spüren lassen. Zerstören und heilen. Doch warum kann nur der Speer die Wunde heilen, der sie schlug? Mattia Harvey aus dem Englischen von Uliana Wolf. Hinweise für Modern Life. Die Wurstblumen haben Adern und Ränder aus Speck. Jedes Blütenblatt ein Abendsonnenfleck, fleischig und klein. Ich streite jede Verbindung ab mit den Wurstblumen, dem Schmalzkahn, der vorüberzieht, den weißen Pflastersteinen, Plättchen im blutroten Weg. Ich will die Kälber in Mäntel stecken, dass die Raben sie nicht fressen, Bandagen legen ans aufgeschnittene Tor. Und wenn der Wind mit seinen Gelenken schlenkert, sammle ich die Wurstblumensamen ein und verbrenne sie. Doch dann sehe ich ein Pferd am Wegrand liegen und denke, du schläfst, ich schaffe es, dass du schläfst. Aber wenn ich die Wurstblumen nicht schuf, wie kann ich schaffen, dass es aufsteht? Klar schuf ich die Wurstblumen, steh auf, liebes Tier. Hier ist deine Weide rosa gefleckt, dein fettiger Fluss und dein blutender Stall. Entscheide, was du ansiehst und wie. Senk deine Wimpern, das Blut wird zu Schlamm. Bleib hier und mein Heu gehört dir. Die Welt der Bilder ist befallen, kontaminiert vom menschlichen Schaden. Krankheit übernimmt das Ruder. Aber Moment, die Wurstblumen haben Adern aus Speck. Grausames, das Unschuldiges bewächst. Doch jedes Blütenblatt ist ein Abendsonnenfleck, fleischig und klein. Flecken des Klassischen, des Klassisch Schönen, beflecken im Gegenzug die Szenerie. Auch hier ist nicht eindeutig festzustellen, worin die Krankheit vom Urzustand abweicht. Fakt ist, eine Anklage fand statt, womöglich eine Selbstanklage. Denn in Beamtensprache folgt die Selbstentschuldigung, ich streite jede Verbindung ab mit den Wurstblumen, dem Schmalzkahn, der vorüberzieht. Der Mensch will das Tier nicht geschlachtet haben. Die weißen Pflastersteinchen als Kulturspur hat Mensch nicht in die Blutspur verlegt. Im Gegenteil, die Fürsorge für die Tiere ist doch enorm, nicht wahr? Vom Äh der Plättchen zu den Äh der Kälber in Mänteln, sie sollen weich gebettet sein und vom Picken der Raben beschützt. Und falls vergangene Raben bereits pickten, bitte Bandagen, ihre Wunden zugefügt, von tierischen Feinden zu heilen. Die Steigerung in Manie ist unausweichlich. Selbst die Samen des Bösen, der Wurst und des Bluts, mit denen sich die Fleur du Mal fortpflanzen mögen, vom Wind auf eine Reise geschickt, will der Mensch einsammeln. Die Natur bändigen. Doch weiß Mensch nur zu gut, die Wunde, die Krankheit zum Tode, kann nur von Menschen zugefügt worden sein, wer sonst bricht Leben zu Fleisch und kultiviert Fleisch zu Wurst. Ohne Mensch wird aus Fleisch keine Wurst, ohne Mensch aus Natur keine Kultur. Schon liegt das Pferd am Wegrand und im Ich schaffe es, dass du schläfst, erfahren wir nichts anderes als, das Pferd ist schwer verwundet oder gar bereits tot. Im Verarbeiten des Pferds zur Wurst und im Wunsch, Kälber in Mäntel zu stecken, liegt zwar ein Widerspruch, doch der Widerspruch ist ein gelebter, verzerrt bis zum Massenmord, in sich selbst verschiedenen Ausspruch der Massenmörder. Sie würden doch keiner Fliege etwas zuleide tun. Aus Körperkultur, aus der Esoterik und aus dem Veganismus der Nationalsozialisten strahlt beides zugleich. Das Bewahren und die Vernichtung. Selbst das Ich des Gedichts von Matthias Harvey kann seine Hände kaum in Unschuld baden, wird es auch nie ein einziges tierisches Wesen gegessen oder getötet haben. Es hat mit dem Eingriff in die Natur, dem Mord des Natürlichen durch dessen Kultivierung gelebt, im besten Wissen. Und doch ist der Wunsch glaubwürdig. Du schläfst, ich schaffe es, dass du schläfst. Unabhängig davon, wie hell, Liebe, Würde, Selbstlosigkeit oder Dunkel, Eitelkeit, Entschuldung, das Motiv auch sein mag. Es folgt die zentrale Frage, wie kann ich schaffen, dass es aufsteht? Die Frage wechselt nicht umsonst von der Du-Ansprache an das Pferd zur Selbstbefragung, die zugleich stets Frage an die Leserin ist. Aus »Wenn ich die Wurstblumen nicht schuf«, folgt die Erkenntnis, klar schuf ich die Wurstblumen. Die Wunde ist bereits zugefügt. Dankbar sickert durchs Gedicht seine Essenz. Die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug. Die Kräfte der Überwindung der kulturellen Stumpfsinnigkeit und ihres Banalisierens gegebener Schönheit liegen in ihrer bewahrenden Funktion, dem Konservieren über Zeit. Aus Erkenntnis folgt Handlungsspielraum. Steh auf, liebes Tier. Bleib hier und mein Heu gehört dir. Und dazwischen? Entscheide, was du ansiehst und wie. Senk deine Wimpern, das Blut wird zu Schlamm. Es ist der Blick, die Perspektive auf menschliches Werk, auf Kultur, die Grausamkeit lindert. Blut wird zu Schlamm. Eine ernüchternde Einsicht. Noch einmal, bleib hier und mein Heu gehört dir. Der Mörder bietet sich als Retter an. Nicht nur die Grausamkeit, sondern auch alle Liebenswürdigkeit des Menschen steckt im Ende des Gedichts. Im Erkennen, man selbst sei der Speer, der die Wunde schlug. Die Verantwortung, allein man selbst könne die Wunde heilen. Auch Wagner greift im Parsifal auf den Mythos der Heilung durch den unheilbringenden Speer zurück. In diesem Fall bedarf es allerdings nicht bloß der Rückkunft des Speers, um die Wunde zu heilen, sondern eines durch Mitleid wissenden, reinen Toren, Parsifal. Durch Mitleid wissend, woran das Bedürfnis, die Kälber in Mäntel zu stecken, doch stark erinnert, nicht wahr? Wie dem Ich in Matthias Harveys Gedicht steht auch Parsifal ein langer Weg zur Erkenntnis bevor. Was folgt danach? Treffen sich hier Wahrheit und Wahrhaftigkeit nicht auf eine höchst entzückende Weise? Tod oder Leben, überleben trotz Tod, sterben, um in die Ewigkeit einzugehen. Das Pferd in Harveys Gedicht muss eine Entscheidung treffen. Es muss bloß seine Künstlichkeit akzeptieren, schon ist ihm die Gunst des Menschen bis in alle Ewigkeit gewiss. Erst dann thront Kunst über der Kultur, die stets einer Sache dienen muss und sich dadurch ohne Unterlass korrumpieren lässt, von Amt und Würden, von Geld, von Macht, von Eitelkeit. Die Anrufung des Pferds ist dabei kein Ultimatum. Es kann im Diesseits frei sterben, ohne Schuld, und wird fortan für immer im Kosmos des Wahrhaftigen lebendig bleiben. Es kann ebenso die Entschuldigung annehmen und gerecht fortleben, gerecht fortgaloppieren mit der Wahrheit im Sattel. Was auch immer passiert, Pferd und Gedicht überleben, eingehaucht durch den Odem des Gedichts, durch die Kunst also der Dauer. Schreiben von Gewalt, Erschreiben von Traumata, betroffenen Positionen im Gedicht lassen sich in ein neues Licht rücken, wenn man die Prozesse, die einem solchen unleugbar auch therapeutischen Schreiben zugrunde liegen, nach ihren ästhetischen Mehrwerten und damit ihrer Dauerhaftigkeit befragt. Wird das Gedicht als radikaler Widerstand und Alternativort zu Alltagsquatsch und empathielosen Verletzungsdrang verstanden, das sich als Freiheitsliebe tarnt, rückt das freiheitsschöpfende Potenzial des Gedichts ins Zentrum. Radikale Freiheit als experimentelle Abtastung samt Überschreitung von eigenen Reflexions- und Empfindungsgrenzen. Mit dem Ansatz, nach dem Schreiben des Gedichts mehr über sich zu wissen als zuvor, geht eine solche Radikalität einher, denn die unerbittlichste innere Befragung des nach außen Kommunizieren der Schwäche, die die Dichterin am verletzlichsten macht, muss dem Reflexionsprozess folgen. Und wer zustimmen mag, dass Reflexion, Erkenntnisgewinn und Berührung zentrale Anliegen von Kunst sein können, der wird einem persönlichen Schreiben, bei dem das AutorInnen-Ich bis zur Überblendung ein lyrisches Ich immer neu entwickelt, abgleicht und nachjustiert, kaum die ästhetische Dimension absprechen. Zuweilen liegt im Nachlesen der großen Traumata, der Kriegserfahrungen, der Bekenntnisse eines glaubwürdigen Ichs auch das Nachlesen des Auswegs der Heilung. Die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug. Er heilt sie durch Verstreuen des Rosts von der Speerspitze in die Wunde. Verstehen wir den Speer als Missbrauch, Rost als Scham und das Streuen des Rosts in die Wunde als den künstlerischen Akt der Veröffentlichung der Scham, der Selbstermächtigung als Weg zur Heilung. Die Akte der Verlautbarung an sich reichen dabei nicht aus. Der künstlerische Prozess erfordert umso unerbittlichere Reflexion, dramaturgische Nachbearbeitung und Formbewusstsein. Handwerk. Andernfalls wird das Gedicht korrumpierbar, letztlich nach Bestätigung und Zustimmung. Der Zustimmung folgt kein Denken. Zustimmung ist das Ende der Kunst. Zustimmung ist Tod, Widerstand hingegen ist Leben. Als Telephos das Orakel in Delphi befragt, wer seine Eltern seien, wird er nach Mysien geschickt. Dort erschlägt er zusammen mit seinem treuen Begleiter Parthenopaios den Argonauten Idas, König Teutras Feind, und bekommt Auge dafür zum Lohn als Gattin zugesprochen. Auge nimmt jedoch ein Schwert mit in das Ehebett, um Telephos damit zu töten. Um dies zu verhindern, schicken die Götter eine große Schlange. Diese legt sich zwischen die beiden, so dass Auge vor Schreck das Schwert fallen lässt und ihre Absicht gesteht. Telephos will sie nun selbst töten, aber Auge ruft Herakles an, woran Telephos sie als seine Mutter erkennt. Sie fallen sich in die Arme und kehren mit dem Segen des Teutras in ihre Heimat zurück. Aufmerksamkeit, Feinheit, Erbarmen, worin Menschen sich an Göttern spiegeln wollen, und die Unerbittlichkeit bloß im richtigen Moment und gerichtet bloß gegen sich selbst, sind die gesuchten Eigenschaften in meinem Gedicht. Wenn es ein Ziel hat, wird das Persönliche politisch und das Politische erhält eine ästhetische Dimension. Das sind meine aktuell besten Hinweise für Modern Life. Durchgeistert von Widerstand. Weil die Welt unfair ist, grausam und komplex, versuchen wir Gegengewichte zu setzen. Lebensaufgaben gewinnen Konturen. Ein Kampf will geführt werden für Klarheit, für Aufmerksamkeit, für die Schönheit der Wahrhaftigkeit. Es ist ein politischer Kampf. Jemand führt ihn mit der Gesellschaft, jemand mit der Sprache, jemand mit sich. Eine Autorin scheitert, fällt, putzt Fell und Federn und steht, so hoffen wir, von Neuem auf, mit neuer Kraft, neuen Mitteln. Alle Kunst ist Widerstand, alle Poesie politisch. Stimmt das? Ist es nicht eher so, dass ein Gedicht zumeist Ausdruck innerer Bewegungen zu sein vermag, ohne selbst die wundersame Wandlung von Sprache zu Energie zu vollziehen, ohne Ambitionen? Und dann gibt es jene Gedichte, die lediglich Gebilde sind, Imitationen anderer Gedichte, Schatten von Formen, von Bewegungen, anstandslos, faul. Gedichte, deren Strukturen Gitter sind, opake Prismen, ohne Mut zur Opazität. Es ist langweilig in der Poesie, es ist stumpf in der Poesie. Doch ja, einige sind aufgestanden, putzen Federn und Fell und begeben sich in Arbeit, harte Arbeit. Dort, wo ein Gedicht die Notwendigkeit erkennt, nicht bloß Spiegel der Gesellschaft zu sein, verzaubertes Kästchen, Trillerpfeife, Gummihandschuh zum einmal nutzen und weg damit, sondern sich aufmacht, die Zusammensetzung der Welt zu verstehen, übertritt seine Substanz die Grenze von Gas zu Flüssigkeit. Es kondensiert und gerät in reale Bewegung. Es wird also lebenstüchtig, lebendig. Es ist keine Kunst, Text zu einem Körper zu formen. Kunst ist, diesen Körper zu erfüllen und ihn auf eine Reise zu schicken, gegen Empathielosigkeit, gegen Dummheit, gegen Gewalt, stellvertretend für sich selbst immer und immer, verletzlich als Text, Rüstung und zugleich als Gefährt. Nur einmal vorgestellt, Christine Lavand sitzt an folgendem Gedicht. Sie ist außer sich, durchfahren von allen guten und bösen Geistern, im Wortsinn durchgeistert. Um Mitternacht habe ich Sterne zerkaut. Es war bei der Rast an dem Milchstraßenrand. Die Mondtulpe blühte aus meinem Verstand, doch eine Nonne hat höher geschaut, mit beiden Hälften der Sonne. Ich grub nach dem Herzen der Nonne. Ich wollte es essen und fand einen Pfeil, ließ ab von der Rast, doch der Aufstieg war steil und belastet von Tulpe und Waffe. Ich sagte zum Pfeil, nun beschaffe aus meinem Blut dir den Bogen und flieg. Ich überlasse dort oben den Sieg dir gänzlich allein, in der Mitte des Herrn. Nur diesen einen gar heilsamen Stern, den abgesparten vom hungrigen Mund, den nimm mit hinauf, doch erhalt ihn gesund. Du darfst ihn mir ja nicht durchbohren. Dann habe ich die Tulpe verloren und die Milchstraße war wieder oben und fern. Das Türkenstroh rauschte, ich schlief nimmer ein. Doch sah ich noch immer den dankbaren Schein von dem heimgekommenen Stern. Durchgeistert, rhizomatisch durchzogen von Materie, dabei aber einer strikten Denkbewegung folgend, von außen nach innen. Von Sternen zum Milchstraßenrand, zur Sonne, Mond und Nonne. Schließlich zum Kern, zum Herzen der Nonne, der gegessen sein will. Und selbst dem Kern weist lavernd eine Essenz zu, die Waffe Pfeil. Ist die Essenz erst benannt, folgt sogleich das Gespräch mit ihr. Die Aufforderung an den Pfeil, aus eigenem Blut einen Bogen zu formen und zu treffen, zu siegen gegen die Sterne, nur den einen zu verschonen, und das ist fraglos von größter Wichtigkeit, den vom hungrigen Mund abgesparten. Eben jener Stern scheint am Ende dankbar zurück, denn er ist heimgekommen. Es geht im Gedicht nicht um Katholizismus, es geht um keine geistige Armut, es geht um Hunger, weltlichen Hunger, weltliches Leid. Sie sei in ihrer Existenz durch sich selbst gepeinigt und in ihrem christlich-katholischen Glauben zerstört und verraten, schreibt Thomas Bernhard im Nachwort zu seiner in der Bibliothek Suhrkamp erschienenen Lavand-Gedichtauswahl. Ich zitiere nochmal, in ihrer Existenz durch sich selbst gepeinigt und in ihrem christlich-katholischen Glauben zerstört und verraten. Das Gedicht droht dem Gott, da oben kann siegen, wer will, aber das wahre Leben findet statt, wo gehungert wird. Deswegen vielleicht haften die aus dem Verstand blühende Mondtulpe und der hungrige Mund nicht im Gedächtnis, sondern im Knochenmark. Und das, obwohl Christine Lavand nichts egaler sein könnte, als das Finden der eingängigen, schönen Wendung. Sie findet sie dennoch, bricht sie und verleiht ihr Autonomie, lässt sie frei, wie man nur etwas freilassen kann, was man ungeheuer, ehrlich, aufrichtig liebt, und macht es dadurch liebenswert. Nicht auf dem einfachen Weg, bei dem ein Gedanke dem anderen folgt und ein Wort das nächste vorwegnimmt, auf dem verschlungenen, holprigen, dessen Fortgang sie mit jedem Schritt erst konstituieren muss, einem eigenen Weg. Sicher ist, Gedicht muss Widerstand sein, widerspenstig gegen eine Macht, die darauf einwirkt. Die Macht kann dabei Gott sein, Gesellschaft, ein Freund, ein Feind, das eigene Aug im Spiegel, der eigene Mund, wie das Wort, das diesen verlässt. Wir leben in einer Welt, in der Mut und Widerstand viele Gesichter haben. Ebenso viele haben der Opportunismus und die Feigheit. Von Zeit zu Zeit werden wir nicht umhinkommen, Gedichte zu lesen, wie diejenigen von Christine Lavand, die den Mut aufbringen, gegen alles anzukämpfen, woran die Dichterin glauben will. Wenn ich mir also immer und immer die eine ledige Frage stelle, die sich mir in die Eingeweide gebrannt hat, was ist meine innerste Wahrheit? Und damit, was ist die innere Wahrheit des Gedichts? Kann ich heute nur eine unzufriedenstellende Antwort geben. Die innere Wahrheit des Gedichts, meine innerste Wahrheit, ist der Kampf meiner besten, meiner zartesten Teile gegen meine schlimmsten, gröbsten. Und dass ich die einen wie die anderen in der Gesellschaft spiegel, soll gelernt sein, das ist durchaus ein politischer Kampf. Und es geht darin um das Überleben, im Kleinen wie im Großen, im Individuellen wie im Sozialen. Ich habe keine Antwort darauf, ob der Kampf auf einer Straßenbarrikade beginnen muss oder allein vor dem Spiegel nach einer durchwachten Nacht. Ich weiß lediglich, es besteht bloß dann Aussicht auf Hoffnung, wenn er zugleich geführt wird mit dem Panzer im Herzen der Nonne und mit dem Herzen der Nonne im Turm des Panzers. Nicht umsonst verschmelzen Welt und Geist im Weltgeist und in der Geisterwelt von Christine Lavand. Ich kann Ihnen heute keine zufriedenstellende Antwort geben, aber Sie wissen ja, der Zustimmung folgt kein Denken. Zustimmung ist das Ende der Kunst, Zustimmung ist Tod, Widerstand ist Leben. Versprechen Sie es mir auch, denn ich verspreche Ihnen, ich werde bis zum letzten Atem zu kämpfen für die Sache, für Sie und für mich. Am Ende des Kampfs steht für alle zwar Dunkelheit, aber was ist Dunkelheit anderes als ein unendlicher Raum für den Einfall von Licht? Am Anfang war das Wort. Wer es sprach, ist nicht von Bedeutung. Mit dem Hauch des Worts wurde ein Ballon aufgeblasen, Gott genannt, Leben genannt. Der Ballon platzt, nicht weiter schlimm. Ein Odem entweicht dem Knall und ich atme, atme. Ach, ich atme.